Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wundervollen Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die zauberhafte, die... wie immer natürlich fröhliche. Ich sehe dich, Kim. Hallo, hallo, hallo. Kim Seidler, Ladies and Gentlemen. Ladies natürlich voran.
Mhm. Und an meiner Seite die großartige, die perfekte Katrin Jakob.
Wen haben wir heute mitgebracht, Kim?
Jo, heute stellen wir die Journalistin, Frauenrechtlerin und für dieses Jahr nominierte Friedensnobelpreisträgerin Mahbuba Sarraj aus Afghanistan vor.
Genau. Wir hatten ja letzte Woche zur Einordnung ihres Schaffens die Frauenrechtsentwicklung von Afghanistan, können wir jetzt schon sagen, war, also wer es noch nicht gehört hat, eine Berg- und Talfahrt auch der Emotionen für uns, einmal für euch aufbereitet. Und warum die Lage so ist, wie sie ist, da hört am besten da vorher nochmal rein, dann könnt ihr besser reinkommen auch in diese Folge. Wir wollen uns ein bisschen auf Mahbuba natürlich konzentrieren, aber es hilft immens, wenn man so ein bisschen auch diese Berg- und Talfahrt vorher einmal noch dargelegt bekommen hat. Doch bevor wir starten, auch an dich die Frage, die du mir letztes Mal gestellt hast, hattest, Kim. Welche TV-Serie schaust du gerade?
Ja, da erwischst du mich. Ich habe nämlich letzte Woche wirklich einen richtig Hardcore-Serienmarathon mit vielen weiblichen, starken Hauptrollen. Allerdings in leichter Kost hinter mir. Ich will mich jetzt aber auch kürzer fassen, weil wir wirklich sehr stark auf Mahbuba eingehen möchten. Mhm. Da sage ich Queen Charlotte. Das kann ich euch empfehlen. Das ist die Nachfolgeserie von Bridgerton und finde sie wirklich großartig, weil die Geschichte im positiven Sinne mit einer diversen Besetzung umgeschrieben wird. Wir sehen in Afghanistan, und hier kommt eine ganz komische Brücke jetzt, wie die Geschichte im negativen Sinn umgeschrieben wird. Was wir genau damit meinen, das erfahrt ihr in dieser Episode.
Genau, also auch in diesem Umfeld eine Episode, die wir gemacht haben zu Malala Yousafzai, die ja ebenfalls Friedensnobelpreisträgerin ist, oder was heißt, sie ist schon Friedensnobelpreisträgerin und pakistanische Kinderrechtsaktivistin. Da spielt auch das so ein bisschen rein, also zur Einordnung könnt ihr da auch nochmal reinhören. Malala wurde nämlich auch Opfer der Taliban, warum auch, dazu kommen wir gleich, weil sie über die Zustände der Mädchen in Afghanistan auf einer BBC-Webseite berichtete. Und genau, Episode 33 war das. Und da kam es ja wirklich dann auch zu einem tödlichen Anschlag, nämlich in einem Schulbus wurde ihr in den Kopf geschossen.
Sie ist aber nicht gestorben.
Sie ist nicht gestorben, genau, wie wir wissen. Sie hat das überlebt. Wir befinden uns jetzt auch nun im Nachbarland Afghanistan, nur dass hier die Taliban selbst wieder regieren und unsere Protagonistin Mahbuba jeden Tag damit rechnen muss, dass sie ebenfalls Opfer der Taliban werden könnte. Die, wen wundert's, nichts übrig haben für Frauenaktivistinnen wie sie. Allerdings, und das ist so ein bisschen das Komische dabei, bieten die Taliban Mahbuba gerade Personenschutz gegen ISIS an. So Mahbuba selbst in einem Interview mit der South China Morning Post. Aus diesem Interview, in dem sie sehr, sehr viel auch über ihr Leben erzählt, werden wir in dieser Folge sehr viel auch zitieren. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was Mahbubas Situation und auch den Austausch mit der Taliban angeht, auch im Laufe dieser Folge noch ein bisschen mehr dazu. Warum Mahbuba dieses Angebot bekommen hat, das könnte daran liegen, dass sie königliches Blut in ihren Adern fließt. Genau. Die Zeit wird es auf jeden Fall zeigen. Mahbuba, um die es eben heute geht, wurde, und jetzt fange ich mal direkt von vorne an. Wir bemühen uns schon auch in dieser Folge chronologisch vorzugehen und hoffe natürlich sehr, dass das gelingt. Und zwar,
na klar,
zur Geburt. Mahbuba Seraj ist 1948 in Kabul, der Hauptstadt, geboren. Sie ist eine Nichte von König Amanullah Khan, der von 1919 erst als Emir, aka Befehlshaber, und später eben als König de facto Regierungsoberhaupt von Afghanistan war. Also da das blaue Blut.
Absolut. Und 1919 gab es das erste Frauenwahlrecht, da werden wir aber auch später nochmal drauf eingehen. Und kurz nochmal zur Einordnung, wer sind denn nochmal die Taliban? Hier mal ein Zitat aus der Zeitung Die Zeit. Die Taliban sind eine radikal-islamistische Terrorgruppe, die seit 1984 in Afghanistan und Pakistan aktiv sind. Sie vertreten eine anti-westliche, streng orthodoxe Lehre, in der die Scharia, das sogenannte islamische Recht, die Grundlage sämtlichen Handelns bildet. Insbesondere Frauen werden unter der Herrschaft der Taliban in ihrer Freiheit stark eingeschränkt.
Kleine Untertreibung,
da könnt ihr auch noch ein bisschen. Keine Untertreibung, nee, da könnt ihr aber auch noch mal was. Ich weiß den Begriff gerade nicht mehr, aber nach der Scharia soll es halt so sein, dass die Frau im Hause bleibt und nur dort bleibt. Da gibt es noch ganz tolle Begrifflichkeiten. Das erfahrt ihr alles in der Episode davor. Und unter anderem dürfen die Frauen nicht ohne männliche Begleiter fliegen oder längere Autofahrten antreten. Und weiterführende Schulen für Mädchen wurden geschlossen.
Mhm. Das ist es nicht Purda oder so?
Ja, Haram und Purda, bin ich der Meinung. Aber ich bin mir gerade unsicher. Ja.
Hört gerne mal in die letzte Folge noch rein.
Genau, hört da gerne mal rein. Eine bekannte afghanische Frauenrechtlerin namens Zarifa Ghaffari ist die Gründerin der Nichtregierungsorganisation Assistance and Promotion of Afghan Women. Und die sagte im Deutschen Bundestag: Afghanistan sei heute das einzige Land der Welt, in dem Frauen das Recht auf Bildung bei Strafe verweigert werde. Zitat: Sie sind von freien Wesen zu versklavten Personen geworden. Zitat Ende. Sie und ihre Kinder seien die Opfer der neuen Taliban-Herrschaft, so Ghaffari, und appellierte an die deutsche und internationale Politik, den Frauen in Afghanistan jetzt zu helfen.
Wir hatten ja letztes Mal auch von diesem einen Zitat aus dem ZDF hingewiesen oder daraus zitiert aus diesem Beitrag, dass Frauenrechte in Afghanistan so eingeschränkt seien wie nirgends sonst auf der Welt. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, ne? Das Recht auf Bildung. Mahbuba Seraj ist eine der wenigen Menschen, die offen das politische System in Afghanistan anprangern und das als Frau. Also es ist schon mal, weiß ich nicht, sehr, sehr mutig. Vielleicht hilft ihr das blaue Blut, aber wir werden auch jetzt gleich nochmal auf all ihre Dinge, die sie tut, für Frauen in Afghanistan eingehen. In einem Interview mit dem österreichischen Standard sagte sie im März dieses Jahres allerdings auch, sie habe wenig Hoffnung für dieses Land. Also es ist natürlich auch schlimm zu hören, weil sie so kämpferisch war und sich auch immer so gab, und dass da jetzt die Hoffnungslosigkeit Einzug erhält in ihrem Gemüt, das ist schon wirklich sehr betrübend. Aber von vorn. Wir reisen nochmal in ihre Kindheit. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wann sie geboren wurde, 1948. Das war die Zeit, es regierte das Königshaus, genauer die Musarriban-Dynastie, in die Mahbuba zu jener Zeit hineingeboren wurde, als eben Nichte des vorherigen Königs Amanullah. Mahbuba bedeutet übrigens Geliebte, also Beloved, wie auch immer. Wenn man das A am Ende wegnimmt, wird daraus ein Männername. Und warum sage ich das? Sie mochte nämlich diesen Namen aus genau diesem Grund. Sie hat nicht ganz verstanden, warum ein Frauenname nur ein Buchstaben davon weg ist, ein Männername zu sein. Das sagte sie mal in einem Interview. Aber als sie erwachsen wurde, begann sie ihn auch wegen seiner Bedeutung zu mögen, oder? Das zu akzeptieren. Sie ist die älteste von vier Kindern, eine Schwester und zwei Brüder. Und als sie etwa 6 Jahre alt ist, sagt sie ihrem Vater, dass sie möchte, dass er ihre Persönlichkeit respektiert. Und Ja, das legt schon mal den Grundstein, glaube ich. Er soll Tränen in den Augen gehabt haben, als sie das sagte. Und nicht, weil sie ihm so Widerworte gab, sondern und er das nicht toll fand, dass sie ihm Widerworte gibt, sondern weil er das sehr schätzte. Genauso wie auch die Mutter, die eben sehr, sehr offen waren und ja, das gut fanden, wenn ein Mädchen Widerworte gibt.
Sie beendete erst einmal ihre Schulausbildung in einer Mädchenschule, der Malalai High School, so wird das im englischen Quellen zumindest übersetzt. Und Mahbuba sagt selbst, sie wuchs in den besten Jahren Afghanistans auf, als Mohammed Zahir Shah 40 Jahre lang König war. Sie sagte, das Land war arm, friedlich und schön und ihr Vater war Arzt und sie war sehr stolz darauf, dass sie das Examen für das Medizinstudium bestanden hatte. Aber schließlich machte sie ihren Abschluss in Geschichte an der Universität Kabul. Genau.
Übrigens mussten sich Frauen zu dieser Zeit nicht an der Universität verschleiern. Heute dürfen sie ja verschleiert oder nicht, vermutlich gar nicht rein. 1964 sind wir. Wir wissen leider nicht, wann sie jetzt genau diesen Abschluss gemacht hat, aber es muss irgendwie in den 60er Jahren oder um diese Zeit herum gewesen sein. Zurück ins Jahr 1964 kommt es zur Einführung einer konstitutionellen Monarchie und der Entthronung des Königs durch einen Putsch. Im selben Jahr wurde erstmals in Afghanistan das volle Frauenwahlrecht eingeführt. Du hattest vorhin geteasert, das passive, also Frauen dürfen wählen. Und das ist übrigens 1919 auch sehr, sehr früh gewesen, wenn man sich auch so andere europäische Staaten im Übrigen anschaut. 1964, wie gesagt, das erste Mal das volle Frauenwahlrecht.
Was bedeutet das?
Volle Frauenwahlrecht ist auch, sie dürfen gewählt werden. Also sie dürfen sich selber aufstellen. Zum Beispiel Kobra Norzai, die als erste afghanische Frau zur Ministerin gewählt wurde. Und sie war Gesundheitsministerin. Und wir hatten es in der letzten Folge auch Soraya, also die Frau des Königs, über die wir sehr lange gesprochen haben in dieser Folge. Die war zwar auch Ministerin, und zwar Bildungsministerin, allerdings ernannt. Und Kobra Norzai war von 65 bis 69 gewählt und ist dann Gesundheitsministerin geworden. Es gab eine junge sozialistische Bewegung, die in Kabul in jener Zeit begann und Mahbuba trat dieser als Studentin bei. Für sie war und ist immer noch Armut das, was Menschen daran hindere, sich ihren Fähigkeiten entsprechend zu entfalten. Und warum? Weil die Aufmerksamkeit permanent auf die Grundbedürfnisbefriedigung gerichtet sei. Ihr wisst vielleicht die Maslow'sche Pyramide, unten die Grundbedürfnisse und oben sozusagen in der Spitze die Entfaltung.
Die Selbstverwirklichung.
Die Entfaltung, Selbstverwirklichung. Und wenn man permanent damit beschäftigt ist und quasi sein ganzes Leben danach ausrichtet, zu gucken, dass man sich selbst ernährt und die Kinder und dass man ein Dach über dem Kopf hat, dann bleibt Bildung und auch Innovation und innovatives Denken natürlich auf der Strecke. So zumindest sagt das Mahbuba und da können wir ihr, glaube ich, alle, auf jeden Fall können wir alle beipflichten. Mhm. In ihrer Zeit als Studentin lernt sie auch ihren späteren Ehemann in Kabul kennen, der Sohn eines Geschäftsmannes ist. Und in einem Interview mit der Emma 2011 gibt sie an, dass er ebenfalls ein Angehöriger der afghanischen Königsfamilie war. Zu ihrer Beziehung schreibt sie retrospektiv 2023, es war eine Liebesehe. Vielleicht, wenn es arrangiert worden wäre, hätte es länger gedauert, aber es dauerte nur ein paar Jahre, so Mahbuba in einem Interview mit besagter South China Morning Post. Und das Interview stammt aus dem April dieses Jahres und es klingt, wie ich eben schon sagte, gar nicht mehr so hoffnungsfroh, wenn man das jetzt mit dem Interview mit der Emma im Jahr 2011 vergleicht.
Ja, ja. Mahbuba beschreibt das Kabul der 1970er Jahre wie folgt im Interview mit der Emma im Jahr 2011. Die Universität stand uns Frauen offen. Wir saßen im Parlament. Wir mussten uns nicht verschleiern. Wir hatten alle Möglichkeiten. Dann kamen die Kommunisten. Was die Frauenrechte anbelangt, hat sich unter den Sowjets allerdings gar nicht so viel verändert. Ich gehe davon aus, dass genau das die Mudschahidin und die Taliban erst recht dazu angestachelt hat, sich so grauenvoll zu verhalten. Zitat Ende. Mohammed Daud Khan wurde 1973 der erste Präsident der Republik Afghanistan. die nämlich auf die Monarchie folgte. Er wollte nämlich ganz gern die Monarchie beenden und putschte und wurde Präsident. Und ja, eine politische Instabilität brachte es mit sich, denn 5 Jahre später, 1978, fand die Sauer-Revolution statt. Es war eine kommunistische Bewegung, die hauptsächlich von Russland ins Leben gerufen wurde. Grund war, da könnt ihr aber auch in die Afghanistan-Folge noch mal reinhören, dass Daud den Kommunismus verbieten wollte im Land. Und das gab natürlich Unruhen. Und die Russen kamen dann 1980 offiziell herein. Aber die Bewegung war eh schon vorher da. Die Kommunistische Partei, genannt Demokratische Volkspartei Afghanistan, kurz DVPA, übernahm dann die Macht, indem sie den amtierenden Präsidenten und dessen Familie tötete und für eine massenhafte Hinrichtung von zigtausend politischen GegnerInnen und Intellektuellen sorgte. 1987 ist unter den Kommunisten Mahbubas ganze Familie für ganze 10 Tage ins Gefängnis gekommen und dann halfen Freunde ihr, das Land zu verlassen, da sie zu einer unerwünschten Person in Afghanistan wurde.
Genau. Sie ging zunächst einige Monate nach Bonn und von dort aus dann nach New York, eine Stadt, die sie schon gut kannte, weil sie während ihrer Zeit für die UN vorher schon dort gewesen sei. Das sagt sie auch in dem Interview mit der Emma. Wann genau diese Tätigkeit für die UN war, können wir leider der Quellenlage nicht entnehmen, aber wir zitieren eben aus jenem Interview. Nach einer kurzen Zeit in New York zog es sie weiter Richtung Westen. Dort arbeitete sie nach einigen Angaben im Gastgewerbe und mit den Native Americans in Santa Fe, New Mexico. In einem Interview sagte sie auch, sie sei eine gute Bürgerin gewesen, habe ihre Steuern pünktlich gezahlt, gewählt und noch nie einen Strafzettel gehabt. Das macht einen auf jeden Fall zu einem guten Bürger oder einer guten Bürgerin. Allerdings sagt sie auch, ihre Zeit in den USA war zwar gut, man konnte ein gutes Leben führen, aber sie fühlte sich auch taub. Sie meinte, dass sie einfach nicht da war. Es ist auch nachvollziehbar, wenn man von Ferne zuschaut, was im eigenen Land passiert und da nichts machen kann, dass einen das irgendwie heimatlos irgendwie. Ne?
Mhm. Ja. Ganze 26 Jahre lebte sie im Exil und verfolgte, wie Katrin es gerade gesagt hat, natürlich das Geschehen in Afghanistan sehr aufmerksam. Was hat sie beobachtet? Die Sowjetunion brach am 26. Dezember 1991 zusammen, was auch das Ende des Kalten Krieges markierte und auch gleichzeitig den Zusammenbruch der Zentralregierung in Afghanistan bedeutete. Im April 1992 einigten sich bei Verhandlungen der Vereinten Nationen in den Peshawar-Abkommen die meisten wichtigen Mujahidin-Gruppen der Opposition mit Teilen der ehemaligen Regierung auf eine Übergangsregierung und die Ausrufung des Islamischen Staates Afghanistans als Nachfolgestaat der Demokratischen Republik Afghanistan.
Wir springen noch mal in die USA, wo Mahbuba sich zu dieser Zeit aufhält. Da trifft sie übrigens auch auf die feministische Ikone Gloria Steinem, die wir auch in unserer Live-Aufzeichnung oder in der Episode dazu noch mal erwähnt haben. Könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Es gibt noch mal eine Episode auch über Gloria. Das ist die Episode 96. Mahbuba schließt sich der amerikanischen Frauenbewegung an und parallel in Afghanistan, jetzt wirklich etwas zusammengerafft, folgen dann Machtkämpfe der einzelnen Gruppen. Und 1994 formierte sich die Taliban-Bewegung, die mit Unterstützung Pakistans binnen 2 Jahren die Kontrolle über den größten Teil des Landes erlangte und dann auch 2001 in Kabul da die Vorherrschaft hatte. Es muss wirklich schlimm gewesen sein für sie, so weit weg von zu Hause und vielleicht eben deshalb auch diese beschriebene Taubheit.
Ja, und sie beobachtete ebenfalls weiter, wie Frauen zum Teil ja auch über Nacht ihre Rechte, wie auch Arbeitsplätze und verloren und Opfer von Gewalt wurden. Sie wurden öffentlich bestraft, öffentlich hingerichtet. Und das sah Mahbuba, wir springen ein bisschen in den Jahren wieder zurück ins Jahr 1999, sah Mahbuba das Foto der Frau, die im Kabul-Stadion erschossen worden war. Und genau das und vieles andere erschütterte sie bis ins Mark. Es war auch das Stadion, in dem sie als Mädchen an den Paraden vor dem König teilgenommen hatte.
Diese Frau kannte sie nicht, ne, aber trotzdem, also diese Frau würde für sie zum Sinnbild dieses Umsturzes, ne?
Richtig, ja. der Zwänge. Und sie beobachtete auch weiter, dass Witwen, die für ihre Familien verantwortlich waren, ja auch nicht arbeiten durften und die wirklich aus purer Verzweiflung, weil sie Angst hatten, weil sie nicht mehr wussten, wie sie ihre Kinder ernähren konnten oder können, einfach aus purer Verzweiflung ihre Kinder auf der Straße aussetzten oder sie auch verkauften. Also ein katastrophaler Zustand, ganz insbesondere für die Frauen. Und dann springen wir wieder 4 Jahre später, nämlich in die Zeit der Anschläge vom 11. September 2001, die zum Sturz des Taliban-Regimes durch die US-geführte Koalition führten. Und dadurch hofften die Frauen auch wieder auf eine bessere Zukunft in ihrem Land. Im besagten Interview mit der Emma 2011 hat sich Mahbuba zu den Kriegen in Afghanistan damals wie folgt frustriert auch geäußert. In Afghanistan gibt es überall Massengräber, aber es gab keine Prozesse gegen Kriegsverbrechen und keine Aufarbeitung. Tausende Menschen wurden umgebracht, vergewaltigt, verschleppt. Das seit 1978. Die Kommunisten haben es auf ihre Art gemacht, die Mudschahedin und die Taliban auf eine andere. Wie soll es Frieden in einem Land geben, in dem es keine Gerechtigkeit für die Opfer gibt? Ja. Nach 2003 dann waren die Taliban zwar weg, aber das Land musste immer noch gegen deren Mentalität kämpfen. Die Menschen brauchten fast 20 Jahre, um diese in ihren Köpfen zu beenden.
2003, Stichwort, verlässt Mahbuba die USA und kehrt in ihre Heimat Afghanistan zurück und findet ein Zuhause für ihren Hund, den sie da hatte, packt ihre Klamotten, rafft ein paar Medikamente zusammen und fliegt nach Kabul, in ihre Geburtsstadt. Und die Stadt hatte sich mittlerweile in Trümmer verwandelt, aber Mahbuba packt an. Ne? Also ich glaube, es war auch dann so von der Taubheit, dieses Erwachen, diese Stärke, ich muss jetzt sofort was tun und hier liegt alles in Trümmern, dann baue ich mit auf. Ne? Sie muss ja quasi von vorne anfangen, das tut sie auch. Sie setzte sich für die Rechte der Frauen ein in vielfacher Hinsicht, zu einer Zeit, als weniger als 10% der Mädchen die Grundschule besuchen durften. Sie engagiert sich in Frauenkrankenhäusern und ist dort insbesondere besorgt über die hohe Müttersterblichkeitsrate. Sie fängt an, für eine NGO zu arbeiten und Umfragen durchzuführen, reist durch ganz Afghanistan, um mehr über das Leben der Menschen und vor allem auch insbesondere der Frauen zu erfahren und wie weit sie von einem Krankenhaus entfernt waren. Als Mary Akrami anfängt 2003 Frauenhäuser in Kabul zu eröffnen, unterstützt sie sie. Wer ist oder war Mary Akrami? Sie war Direktorin des Afghan Women Skills Development Center und sie vertrat die afghanische Zivilgesellschaft übrigens auf der Bonner Konferenz 2001. Da kommen wir gleich noch zu oder später. 2003 eröffnete das Afghan Women Skills Development Center das erste Frauenhaus in Kabul, Afghanistan. Und da war eben Mary, die das sozusagen vorantrieb. Mahbuba bekam oder kriegte Goldman Sachs dazu, Frauenförderung an der American University finanziell zu unterstützen. Eine Initiative, die besonders von ihr ins Leben gerufen worden war. Und ja, mit anderen Worten, Mahbuba gestaltete aktiv den Wandel in Afghanistan zu dieser Zeit, insbesondere für Frauen mit. Ne?
Genau. Und dieser Wandel ist immens. Es klingt jetzt erstmal total crazy, ne? Das ist das, was wir auch gesagt hatten mit dieser Achterbahnfahrt der Frauenrechte. Die Verfassung von 2004 garantierte den Frauen beispielsweise 27% der Sitze im afghanischen Parlament, also die Frauenquote. Mindestens 2 Frauen aus jeder der 34 Provinzen sollten ihre WählerInnen vertreten. Und bei den Wahlen 2010, 6 Jahre später, waren 40% der Wahlbeteiligten Frauen. 2018, 8 Jahre später wieder, waren es 34%. Eine der ersten Ministerinnen für Frauenfragen war Sima Samar. Die erste Gouverneurin einer Provinz wurde 2005 Dr. Habiba Sarabi. Also es wirkt, ne, und es ist auch Provinz. Wir hatten ja auch in der letzten Episode sehr stark erklärt, was der Unterschied zwischen Städten und den Provinzen ist, dass die ganzen Frauenrechte eher den Städten galt. Wir sehen aber, es gibt in den Provinzen tatsächlich dann auch gewählte Frauen. Ob das jetzt ein Benefit war, das könnt ihr auch noch mal in der Afghanistan-Episode nachhorchen. Es war auf jeden Fall aber eine Freude für Mahbuba, mit den Frauen Afghanistans etwas zu bewegen. Ja. Sie arbeitete mit einer Organisation namens Equal Access zusammen, um Informationen zu verbreiten. Es war der einfachste Weg, eine Nachricht weiterzugeben und Menschen zu helfen. Und ab 2010 hatte sie etwa für 7 Jahre eine Radiosendung, Our Beloved Afghanistan von Mahbuba Siraj. Es ging um die Errungenschaften afghanischer Frauen. Wie ist sie losgetobt? Sie ist ehrlich gesagt wirklich mit den einfachsten Mitteln losgegangen. Sie reiste nämlich mit einem Tonbandgerät, Kassetten, einem Solarpanel und einer Batterie durch Afghanistan. Wirklich so eine One-Woman-Show.
Und vor allem nicht im Studio, sondern wirklich on the road. Ne? Ihr war es total wichtig, auch die Connection zu haben mit den Menschen da draußen. Ne?
Ja. Und sie sagt auch, der Grund, warum die Leute sie heute kennen, warum sie Mahbuba akzeptieren und lieben, sei, weil sie wissen, was sie für sie getan habe. Und sie hat versucht, in Gästehäusern zu übernachten auf ihrer On the Road, The One-Woman-Show. Wenn sie aber keine finden konnte, und dann hat sie sich einfach einen Kissenbezug und einen Laken mitgenommen und schlief einfach auf dem Boden, weil es ihr so wichtig war, über die Probleme, die Bestrebungen und Hoffnungen von Frauen für ihre Töchter zu sprechen.
Mahbuba machte sich häufig auch in westlichen Ländern stark für Hilfen zur finanziellen und politischen Stabilisierung des Landes. Ab 2013 saß sie im Beratergremium des Finanzministeriums für den New Deal for Fragile States Process. Im Jahr 2016, also 3 Jahre später, begann sie mehr Zeit dann wieder in der Hauptstadt Kabul zu verbringen. Als besagte Mary Akrami Direktorin des Afghan Women's Network wurde, übernahm sie von ihr als Geschäftsführerin das Afghan Women's Skills Development Center. Genau, also verschiedene Begrifflichkeiten, aber mit der hat sie offensichtlich auch viel zusammengearbeitet und sie hat von Mary auch die Leitung eines Frauenhauses übernommen. Und Frauenhaus, ne? Wir können es uns etwa vorstellen, aber die Frauen dort waren vor unglaublichen Gräueltaten geflohen, vor Ehemännern und Schwiegereltern, die sie geschlagen und missbraucht hatten, vor Familienmitgliedern, die versucht hatten, sie zur Ehe zu zwingen und sicherlich auch noch viele andere Grausamkeiten. Das Frauenhaus, so sagte sie auch, wurde zu ihrem Zuhause und für viele Frauen ist das immer noch so. Und übrigens war die UNO auch eine der Unterstützerinnen dieses Frauenhauses.
Ja, in den weiteren Jahren lässt sich beobachten, dass die Islamische Republik immer radikaler wurde. Während der immer wieder aufflammenden militärischen Konflikte hat Mahbuba sich an der Teilnahme von Frauen an der wichtigen Friedenskonferenz wie der Friedensjirga 2010 oder ihrer Beteiligung am im selben Jahr gegründeten Afghan High Peace Council eingesetzt. Sie und andere Frauenrechtlerinnen waren dafür verantwortlich, dass Frauen an der Bonn-Konferenz 2011 und an der Tokyota-Konferenz 2012 zum Thema Afghanistan nach 2014 teilnahmen. Warum und wie? Sie reisten mit ihren KollegInnen in Eigeninitiative, ohne Einladung. Und zur Folgekonferenz in Tokio war es genau das Gleiche. Sie bat eindringlich um Beteiligung an den afghanischen Friedensgesprächen mit den Taliban und den USA, das die Zukunft der Frauen in Afghanistan bestimmen würde. Aber sie und ihre Kolleginnen wurden ignoriert und Frauenrechte wurden in den Verträgen der afghanischen Regierung, der Taliban und den USA nada, wirklich gar nicht thematisiert, geschweige denn festgehalten. Ja,
das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, da sind die USA sitzen mit am Tisch, ne? Dass das gar nicht zur Sprache kommt, aber vielleicht haben das die Taliban auch verwehrt. Einen der Vertreter der Taliban, auf den kommen wir gleich auch noch zu sprechen übrigens, im August 2021, wir nähern uns also dem Hier und Jetzt, also zeitgleich mit dem Rückzug der USA und anderer westlicher Länder, erobern nun die Taliban das Land erneut. Und ihr könnt euch sicherlich noch an die ganzen Nachrichtensendungen und Bilder auch erinnern, dass das Chaos, das dort herrschte, die letzten Militärflieger, die aus dem Land führten, ne, und Menschen aus dem Land brachten, wurden regelrecht belagert. Es ist also wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. Die letzte Hoffnung auf Freiheit irgendwo im Westen, wenn du es nicht geschafft hast, einige dieser Flieger warst du verloren. Ne? Dann musstest du halt da bleiben. Und was machen die Taliban als erstes? rigorose Einschränkung von Frauenrechten unter der wieder eingeführten Scharia, also der auf dem Islam basierten Gesetzgebung. Dazu muss gesagt werden, ja, es gibt in vielen Ländern religiöse Überzeugung als Deckmantel für politische Unterdrückung, aber in keinem Land ist es für Frauen derart schlimm wie in Afghanistan. In keinem. Frauen dürfen eigentlich so gut wie gar nichts mehr, also mehrfach schon erwähnt, außerhalb des Wohnbereiches. Selbst das Lernen in der Schule steht, du hattest es auch eingangs gesagt, unter Strafe.
Wir wollten nochmal ganz kurz auch festhalten, wenn jemand religiös ist, dann ist das nicht automatisch ein Deckmantel für politische Unterdrückung, sondern es wird häufig missbraucht. Ne?
Genau, nee, ich meine von den Führenden, genau. Von der Regierung.
Ja, ja, ja.
Naja, also das eine, das Glauben und religiös sein, ist ja nur was ganz anderes als sozusagen eine staatliche Führung unter Religion. Also ich meine, das versteht sich, glaube ich.
Mahbuba, wir sind wieder zurück bei Mahbuba, sieht sich in der Rolle der Zeitzeugin, die alles, was passiert, dokumentiert und auch berichtet. So hofft sie in dem Interview mit der South China Morning Post, dass sie auch bis zum Ende 2023 noch am Leben sein werde, um genau zu wissen, was passiert ist. Das klingt ein bisschen sehr komisch, aber das Interview ist ja vom 28. April 2023 und jeder weiß, dass sie für den Friedensnobelpreis nominiert ist und dass sie einfach jeden Tag aufwacht und damit rechnet, dem Tod in die Augen zu gucken. Zurück ins Jahr 2021 zum besagten Tag. Sie war super enttäuscht, dass Präsident Ashraf Ghani einfach weglief, so sagt sie.
Also der Tag, an dem sozusagen beschlossen wurde, wir gehen jetzt. Ne? Mhm.
Und alles fiel in ein paar Stunden auseinander. Als die Amerikaner sich aus dem Land zurückzogen, war das eine Katastrophe. Sie erhielt Anrufe von allen, auch den Deutschen und auch den Amerikanern, die sie fragten, ob sie aussteigen wolle. Doch sie sagt, sie wolle nicht. Sie schrieb, und das lese ich langsam vor, damit das wirken kann, was sollte ich mit meinen Mädchen machen? Ich kann nicht 20 Millionen Frauen rausholen. Jemand muss hier sein, also habe ich beschlossen, zu bleiben.
Sie sagt auch Folgendes, ich bin ein Stück lebendige Geschichte, weil es niemanden wie mich mehr gibt. Die Menschen in meinem Alter sind verstorben oder waren in den letzten 20 Jahren nicht in Afghanistan. Ich bin da. Ich möchte so lange bleiben wie möglich. Alle Rechte der Frauen wurden weggenommen, wie gesagt. Und es begann damit, dass Mädchen als erstes nicht mehr zur Schule gehen durften und dann nicht mehr zur Universität und dann keine Arbeit mehr.
Ja, ich zitiere Mahbuba nochmal. Ich finde, sie hat wirklich sehr viele weise Worte geschrieben. Solange die Welt darüber berichtet, was passiert, hält sie mich sicher. Mir wurde gesagt, dass ich ein Ziel für ISIS bin und die Taliban haben angeboten, mich zu beschützen. Bald, nachdem ich nach Afghanistan zurückgekehrt bin, werden zwei Taliban-Offiziere mein Haus bewachen. Ich weiß nicht, ob ich es will oder nicht. Aber wer will keinen Schutz? Das tue ich. Ich bin keine Märtyrerin. Ich habe Angst, aber ich bin vorsichtig. Mein Engagement ist viel mehr als meine Angst. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Man kann ihn nicht trennen. Gott sei Dank habe ich so lange gelebt und ich werde hoffentlich noch am Leben sein, um meinen 75. Geburtstag im Mai zu feiern. Wir haben jetzt Juni. Wenn diese Episode erscheint, ist Anfang Juli. Also sie hat ihren 75. Geburtstag feiern dürfen. Das ist schön. Aber es ist furchtbar, wirklich jeden Tag mit dem Tod rechnen zu müssen. Und dass sie nun für einen Friedensnobelpreis nominiert wurde, hat sie übrigens sehr überrascht und auch glücklich gemacht.
Willst du noch mal kurz sagen, ein bisschen auseinanderdröseln, was ISIS ist im Vergleich zu Taliban oder Al-Qaida?
Du hast vollkommen recht, absolut. Ich bediene mich jetzt mal der Seite von, also einem Zitat von Sebastian Blum auf der Seite des Bundesverteidigungsministeriums. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat die Kriegswirren im Irak und in Syrien für ihren Aufstieg genutzt. Sie steht für eine neue Dimension von Terrorismus und strebt mit der Ausrufung eines Kalifats nach Macht über die islamische Welt. Und woher kommt der islamische Staat? Also woher kommt IS, also islamischer Staat? Die Organisation wurde von einem sunnitischen Jordanier gegründet. Während der US-Invasion im Irak trat das Terrornetzwerk Al-Qaida bei und nannte sich von dort an AQI, also Al-Qaida im Irak. Die Terrormiliz entfernte sich ideologisch von Al-Qaida und nannte sich dann ISI, also Islamischer Staat im Irak. Und dann ging es los mit der Ausbreitung. Die Schwäche des irakischen Staates und der Bürgerkrieg in Syrien ab 2011 bildete das ideale Umfeld für die Ausbreitung von ISI, das sich in ISIS, Islamischer Staat im Irak und in Syrien, umbenannte. Und seit 2014 haben sie sich umbenannt in IS, Islamischer Staat, und dadurch weitete der Führer seinen Herrschaftsanspruch auf die ganze Welt aus. Und das ist sozusagen das, weshalb wir hier auch immer wieder von der Bedrohung ISIS sprechen und weshalb Mahbuba auch sich damit anfreundet, von den Taliban beschützt zu werden vor der ISIS, weil die ist nochmal eine Schippe schwieriger.
Die sind überall, ne? Die Taliban sind vor Ort und sind in Afghanistan tätig. Und wer will nicht beschützt werden, ne? Das ist vor einem diffusen islamischen Staat, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Ich meine, die Taliban wollen in Afghanistan bleiben, aber ich glaube, ihr müsst da selber noch mal ein bisschen recherchieren. Das vermögen wir jetzt in dieser Folge nicht zu tun. Danke, Kim, dass du da noch mal die Schleife IS oder wie auch immer gedreht hast. Tragisch ist, dass Mahbuba im September 2021 zusammen mit dem Gründungsmitglied, so heißt es, der Taliban Abdul Ghani Baradar in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt des Time Magazine aufgenommen wurde. Warum er? Weil er die Verhandlungen mit den USA anführte. Also es ist wirklich bitter, aber wahr. Mahbuba möchte Frieden in ihrem Land sehen. Und zwar sehen, dass die Frauen ihre Rechte zurückerhalten. Sie möchte, dass Frauen ohne Angst leben können, um reisen zu können. Sie möchte, dass alle Menschen frei leben und sich entfalten können.
Wir kommen zum Ende. Wir fassen jetzt nochmal ihre Tätigkeiten zusammen, falls es nicht deutlich genug wurde. Mahbuba ist Direktorin des Afghan Women's Skills Development Center, das sich für Gewaltopfer einsetzt, also Frauengewaltopfer. Sie war Gründerin und Moderatorin des afghanischen Radioprogramms Our Beloved Afghanistan bei Mahbuba Siraj. Sie hat Frauengesprächskreise in Afghanistan gegründet, die Frauen eine Stimme geben sollen. Sie ist Vorstandsmitglied des größten afghanischen Frauennetzwerks, des Afghan Women Network, kurz AWN. Außerdem ist sie die Gründerin und Präsidentin der Organization for Research and Peace and Solidarity, ORPS. Dort geht es übrigens um Forschungsvorhaben über die Bedeutung von Frieden und Solidarität.
Und sie hört nicht auf, wenngleich doch ihr langsam die Puste ausgeht, wie wir vorhin erzählten. Sie hält 2022 mit weiteren afghanischen Frauen bei den Vereinten Nationen ein leidenschaftliches Plädoyer und fordert ein entschlossenes internationales Vorgehen gegen die geschlechtsspezifische Apartheid in ihrem Land, Zitat Ende, seit die Taliban wieder an die Macht zurückgekehrt sind. Vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf sagt sie wenig später, es gebe in Afghanistan keine Menschenrechte und sie habe es satt, immer wieder Alarm zu schlagen und dass dann nichts geschehe. Die Vereinten Nationen greifen es auf und bestätigen sie, die Hälfte der Bevölkerung zu Hause einzusperren, während in einem Land eine der größten humanitären Krisen weltweit herrsche, sei ein kolossaler Akt nationaler Selbstschädigung, sagt die UN.
Ja, ich bewundere wirklich, dass sie immer wieder auch in den Austausch mit den Taliban geht. Hier auch nochmal ein Zitat aus dem Englischen übersetzt von ihr. Jedes Mal, wenn ich mit den Taliban spreche, sage ich ihnen, ihr habt ein Land als Geisel genommen. Das wird nicht funktionieren. Ich frage sie, wie viele Menschen seid ihr? 300.000? 400.000? 500.000? Und wie hoch ist die Bevölkerung Afghanistans? 40 Millionen. Wie viele davon sind Frauen? 20 Millionen. Wie könnt ihr uns ignorieren? Was tut ihr uns an? Ich sage dasselbe zur ganzen Welt. Wie konntet ihr so etwas zulassen, um Himmels Willen?
Das frage ich mich auch und das fragen wir uns alle. Es gibt ja auch wirtschaftlichen Druck. Die Armut in dem Land hat sich seit der erneuten Machtübernahme durch die Taliban fast verdoppelt. Von knapp unter 50% auf bis zu 97%, die unter der Armutsgrenze leben, im Grunde die ganze Bevölkerung. Ja. Das trifft doch nicht nur auf die Frauen, sondern auch die Männer zu. Es ist wirklich unbegreiflich. Zur Wahrheit gehört auch, Mahbuba zeigt wenig Verständnis für afghanische Staatsangehörige, die zuletzt das Land verlassen haben. Sie hält es für eine Schwächung gegenüber den Taliban.
Ja, das ist natürlich auch sehr schwierig, über Einzelne zu urteilen, wie sie ihr Leben leben, beziehungsweise wie man meint, dass sie es zu leben haben. Ne? Sie hat eine klare Haltung zu den Taliban. Sie ist aber auch selbst 26 Jahre auch für eine Zeit ins Exil gegangen. Und dementsprechend lassen wir es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich verstehe, was sie meint mit einer Schwächung, weil wenn alle Widerständler fliehen, schwächt es natürlich den Stand.
Ja, die gebildet sind auch, ne, die Connection haben in den Westen, die verlassen das Land und lassen sie im Grunde zurück. Ne?
Ja, gut. Ich zitiere sie jetzt noch einmal. Sie, damit meint sie die Taliban, dazu zu bringen, sich mit uns hinzusetzen und mit uns, mit Frauen, mit den beteiligten Parteien, mit den Interessengruppen zu diskutieren. Sie sollten sich hinsetzen, reden und sehen, was wirklich passiert. Und wir sollten auch ihre Seite der Geschichte hören. Wenn wir mit den Taliban sprechen, erzählen sie Geschichten von so viel Schmerz, wie sie ignoriert wurden, wie schlimm die Welt ihnen gegenüber war, wie viele von ihnen getötet wurden. Und das ist die Wahrheit. Es stimmt wirklich. Und vielleicht könnten wir von dort aus weitermachen.
Mahbuba hat zur Zusammenarbeit mit der international nicht anerkannten Taliban-Regierung aufgerufen, was bei vielen Afghanen natürlich auf Kritik gestoßen ist, insbesondere denen, die dann geflohen sind. Aber gerade dafür wurde sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen bzw. nominiert, und zwar vom Friedensforschungsinstitut in Oslo, PRIO heißt das, einer unabhängigen Forschungseinrichtung. Und Henrik Urdal, der Direktor des PRIO, gab am 1. Februar bekannt, dass Esiraj gemeinsam mit Nargis Mohammadi, der inhaftierten iranischen Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, nominiert hat. Und Urdal begründet seine Nominierung. Beide Frauen hätten, Zitat, ein Schlaglicht auf den gewaltlosen Kampf für die Menschenrechte geworfen und seien aufgrund ihrer unermüdlichen Bemühungen um die Verbesserung der Rechte der Frauen im Iran und in Afghanistan hochverdiente Nominierte für den Preis. Die Nominierten, das sind in diesem Jahr 212 Menschen und 93 Institutionen. Die werden von Politikern, ehemaligen Preisträgern bis hin zu Denkfabriken ausgewählt. Im Übrigen auch von dem Nobelkomitee selbst. Die Gewinner werden voraussichtlich im Oktober bekannt gegeben. Ja.
Ihr Lieben da draußen, solche Beispiele zeigen uns auch immer wieder auf, was Freiheit wirklich bedeutet. Und dass sie auch in unseren westlichen Demokratien gefährdet sein kann. Und ein paar Beispiele hatten wir auch in der letzten Episode genannt, bezüglich auch des Rechtsrucks in Europa.
Ja. Ja, was können wir nun für ein Fazit ziehen für diese Folge? Das fällt uns wirklich schwer, wie ihr auch schon feststellt. Wir versuchen ja selber auch ein bisschen den Überblick zu behalten und an welcher Stelle sind wir nun gerade. Es lässt uns auch ein wenig ratlos zurück. Aber das, was ich von Mahbuba Esiraj jetzt mitnehme, du sagst ja gleich noch, was du mitnimmst, ist vor allem, wenn du stark bist, bleib und kämpfe weiter. Und wenn du sie nicht hast, finde deine Stärke.
Absolut, ja. Und wenn du etwas verändern willst, sprich mit den vermeintlichen Feinden und höre ihnen zu. Vielleicht ergibt sich ja doch ein gemeinsamer Weg.
Mit diesen vielleicht hoffnungsvollen Schlussworten möchten wir schließen, jedoch nicht ohne euch noch ein, zwei Möglichkeiten mitzugeben, wie ihr alle den Menschen, insbesondere den Frauen in Afghanistan, helfen
wie
könnt.
Wir, ne?
Und wie wir alle. Ja.
Ja. Ja, erstes gilt wie in unseren anderen Folgen zum Thema Ukraine und auch Iran, nicht die Augen verschließen, seid wie bei den Frauen im Iran ihre Stimme, besonders auf Social Media, und ihr könnt ihnen eine Stimme geben.
Mhm. Mahbuba sagte das ja auch, ne? Wenn die Welt über mich berichtet, dann schützt mich das. Dann natürlich auch noch der Verweis auf Hava Help, die wir im Podcast schon mehrfach auch erwähnt haben im Zusammenhang mit der Unterstützung der Menschen und Frauen im Iran. Insbesondere als Reaktion auf den Abzug des westlichen Militärs, zitiere ich mal von der Website, hat Hava Help und seine Partner die Initiative Defend Afghan Women's Rights ins Leben gerufen und über 160.000 Euro für afghanische Frauenorganisationen gesammelt, die vor Ort dringende humanitäre Hilfe leisten. Die Situation bleibt jedoch kritisch und die Medienberichterstattung hat in den letzten Wochen und auch Monaten, ich weiß nicht von wann genau dieses Zitat ist, abgenommen mit Hashtag Afghanistan, we see you, wollen wir das ändern? Und ihr könnt das auch da draußen, ne? Und auch die Bundesregierung hat noch ein paar Organisationen zusammengestellt für die Unterstützung all jener, die Afghanistan verlassen haben. Das findet ihr auch in den Shownotes. Soweit hier erstmal ein Cut.
Ich muss erstmal Zen machen hier.
Ja, ich auch. Was erwartet uns nächste Woche? Wen stellen wir da vor?
Ja, da schwenken wir wieder unseren Blick über den Teich rüber in die USA. Es wird um Lisa Su gehen. Sie ist eine amerikanische Elektroingenieurin und Managerin aus Taiwan. Und danach steuern wir erst einmal in die wohlverdiente Sommerpause. Ihr merkt, Katrin und ich, wir japsen nach Luft. Wir brauchen mal ein bisschen wieder Erholung, Energie auftanken. Aber ihr sollt uns nicht vermissen. Wir freuen uns nämlich mega, wenn ihr alle mit uns am 26. August unsere 200. Episode in Hamburg feiert. Den genauen Ort geben wir euch noch bekannt. Wir liebäugeln gerade mit der Alsterperle an der Alster. Ist auch ganz gut über den Hauptbahnhof zu erreichen mit einem kleinen Fußmarsch. Sollte es aber regnen, finden wir noch eine andere Location. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Da halten wir euch auf jeden Fall up to date, was die Location angeht und auch noch die Uhrzeit. Und ja, bis dahin, gebt uns auf jeden Fall immer gerne Feedback. Wir freuen uns über alle möglichen Wege.
Oder schreibt uns starkefrauenpodcast@gmail.com. Ihr findet uns auf vielen anderen Wegen auch noch, aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir sagen erstmal ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören bis hierher und freuen uns erstmal auf nächste Woche. Ich freue mich auf dich auch, Kim. Bleibt gesund und munter, du natürlich eingeschlossen und ja,
genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.